Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, die erste Hälfte des zweiten Kapitels mit dem Thema Nicht begnadigt, aber doch geliebt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 2, die Verse 1 bis 15. Nicht begnadigt, aber doch geliebt. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen. Denn der Tag von Jezreel wird groß sein. Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Weist eure Mutter zurecht, weist sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie hinstellen, wie sie war am Tag ihrer Geburt, und sie der Wüste gleich machen, einem dürren Land, und sie sterben lassen vor Durst. Und über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. Denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben. Die sie geboren hat, bedeckte sich mit Schande, denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ja, ich will eine Mauer für sie errichten, damit sie ihre Pfade nicht mehr finden soll. Wenn sie dann ihren Liebhabern nachjagt und sie nicht mehr einholt, wenn sie sie sucht, aber nicht findet, so wird sie dann sagen, ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals hatte ich es besser als jetzt. Sie erkannte ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Darum will ich mein Korn zurücknehmen zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und will ihr meine Wolle und meinen Flachs entziehen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Und ich will nun ihre Schande enthüllen vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Und ich will aller ihrer Freude ein Ende machen, ihren Festen, ihren Neumond feiern und ihren Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will auch ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten, von denen sie sagt, das ist der Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ja, ich will sie in eine Wildnis verwandeln, dass sich die Tiere des Feldes davon nähren sollen. Ich will sie strafen für die Festtage der Bale, an denen sie ihnen räucherte und sich mit ihren Ohrringen und ihrem Geschmeide schmückte und ihren Liebhabern nachlief und mich vergaß, spricht der Herr. Das zweite Kapitel von Hosea ist in drei Teile geteilt. Erstens, die Verse 1 bis 3 sind ein prophetischer Ausblick auf die zukünftige, endgültige Wiederherstellung Israels. Das geschieht dann, wenn der Überrest Israels selig werden wird, wie Paulus dies in Römer 9, Vers 27 beschreibt. Dort lesen wir, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Zweitens, in den Versen 4 bis 15 wird der Abfall Israels beschrieben und wie Gott deswegen sein Volk züchtigen muss. Drittens, in den Versen 16 bis 25 geht es um die Frage, wie Gott Israel wiederherstellt, was er dabei tut, wie er an seinem Volk handelt. Wir wollen im Folgenden hauptsächlich den zweiten Punkt behandeln. Teil 1 – Die Wiederherstellung Israels. In Kapitel 1 des Propheten Hosea werden wir mit der tragischen Tatsache konfrontiert, dass die drei Kinder des Propheten durch ihre Namen, die sie erhielten, das Gericht Gottes über das damalige Israel verkündigten. Aber so bedrückend es auch klingen mag, so gewaltig ist doch auch die Gnade, die sich hinter dieser so schweren Botschaft verbirgt. Denn nicht für immer würde Gottes Zorn über seinem Volk bleiben. Nein, auch wenn der Bruch zur Zeit Hoseas zwischen ihm und Israel sehr tief war, so würde doch auch wieder eine Zeit der Gnade kommen, wo sich für Israel alles wenden würde. Diese herrliche Wahrheit finden wir in den ersten drei Versen von Hosea 2 beschrieben. Hier wird genau das Gegenteil gesagt von dem, was in Hosea 1 verkündigt wird. Während dort noch von nicht begnadigt und nicht mein Volk die Rede ist, wird hier in Kapitel 2 über mein Volk und Begnadigte gesprochen. Hier strahlt in wunderbarster Weise unser Thema hervor. Nicht begnadigt, aber doch geliebt. Wie kam es aber dazu? Es gab etwas, was noch schwerer wog als das Gericht, nämlich die alles überragende Liebe Gottes. Und diese ewige Liebe war es, die sich trotz aller Sünden Israels und den stets darauf folgenden Gerichten immer und immer wieder über dieses Volk ergoss. So lesen wir beispielsweise auch in Jeremia, in Kapitel 31, die Verse 3 bis 4. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Ich will dich wiederum bauen und du sollst gebaut werden, du Jungfrau Israel. Wiederum sollst du dich mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in lustigem Reigen. Was vom juristischen Standpunkt her gesehen unmöglich war, nämlich Begnadigung, macht die Liebe Gottes möglich. Hier dürfen wir jubelnd bezeugen, nicht begnadigt, aber doch geliebt. Bis heute ist es diese Liebe Gottes, die Israel durchgetragen hat. Und eines Tages wird dann die endgültige Wiederherstellung Israels Fakt sein. Dann nämlich, wenn, wie bereits am Anfang erwähnt, der Überrest Israels selig werden wird, wie Paulus dies in Römer 9 beschreibt. Teil 2 – Der Abfall. Wir kommen nun zum zweiten Teil von Hosea 2, wo mit sehr ernsten Worten der Abfall Israels von Gott beschrieben wird und er deswegen sein Volk züchtigen muss, die Verse 4 bis 15. Um den Abfall Israels richtig einordnen und verstehen zu können, müssen wir uns zunächst mit dem Handeln von Hoseas Frau beschäftigen. Denn die hatte ihren Mann Hosea verlassen und stellte damit bildhaft dar, wie schlimm und schnöde der Abfall Israels von seinem Gott war. Wir lesen über sie Folgendes in Hosea 2, Vers 7. Sie hat Unzucht getrieben, hat sich schändlich aufgeführt, denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhaber nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Most. Wir dürfen eines nicht vergessen. Hoseas Frau, die ursprünglich eine Prostituierte war, bekam damals die Chance, an der Seite Hoseas ein geregeltes Leben zu führen. Das heißt, aus einer Unbegnadigten hätte eine Geliebte werden können. Aber es kam leider anders. Nachdem Hosea nun jene Frau geheiratet und mit ihr drei Kinder bekommen hatte, geschah das Erschütternde. Seine Frau fiel wieder zurück in ihr altes Leben als Prostituierte, indem sie wieder Unzucht trieb. Damit musste Hosea symbolisch das durchmachen, was Gott mit Israel erlebte. Denn so wie Hosea sich damals eine Frau nahm, um sie zu lieben, so erwählte sich Gott aus allen Völkern das Volk Israel, um es zu lieben und zu seinem besonderen Eigentum zu machen. Aber genau so, wie Hoseas Frau damals als Prostituierte nicht besonders erwählenswert war, verhielt es sich auch mit Israel. Es war kein besonders großes Volk, sondern ein recht geringes. Das wurde ihm durch den Herrn klar gesagt. Wir lesen in 5. Mose 7, die Verse 7 bis 8, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott erwählte Israel aus Liebe, wie wir es in 5. Mose 7, Vers 8 lesen, weil der Herr euch liebte. Aber genau so, wie Hoseas Frau ihrem Mann wieder untreu wurde, so wurde auch Israel seinem Gott untreu. Welch eine bittere Tragik! Die Tragik ist deshalb so groß, weil sowohl Hoseas Frau als auch Israel anfänglich zu den Unbegnadeten gehörten, dann aber in den Stand von Geliebten erhoben wurden. Aber sie verließen ihren hohen Stand wieder, um in ihr altes Leben von Unbegnadigten zurückzufallen und sozusagen dahin zu vegetieren. Hoseas Frau wieder als Hure und Israel im Götzendienst. Wie kam es zu dieser erschütternden Tatsache? Hoseas Frau verließ ihren Mann und die Kinder nicht in erster Linie, weil sie einen anderen Mann liebte, sondern, wie es in Hosea 2, Vers 7 steht, »Ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Most.« Es ging hier also nicht in erster Linie um den Ehebruch als solchen, sondern, ganz platt gesagt, um materielle Reichtümer und Güter, um Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most. Das war auch einer der Gründe, weshalb sich Israel immer und immer wieder von seinem Gott abwandte. Nicht in erster Linie deshalb, weil sie dachten, ein anderer Gott könnte ihnen besser helfen, sondern weil es ihnen um einen besseren Lebensstandard, um Güter und Besitz ging. Das wird bereits bei ihrem Auszug aus Ägypten deutlich. Warum wollte das Volk während des Auszuges aus Ägypten mindestens zweimal wieder zurückkehren? Wir lesen es in 2. Mose 16, Vers 3. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, »Wären wir doch durch des Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten.« Und in 4. Mose 11, Vers 5 lesen wir, »Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Gurken und Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs.« Sie wollten nicht nach Ägypten zurück, um dort einem anderen Gott zu dienen. Nein, sie wollten zurück wegen der Fleischtöpfe, der Fische, der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Israel tauschte seinen hohen Standard immer und immer wieder ein für nichts und wieder nichts, für vergängliche Dinge, zeitliches Wohlergehen, irdische Freuden. Das Gleiche sehen wir bei Hoseas Frau. Sie gab ihren Leib, ja ihre ganze Ehre hin, nur um in den Besitz von vergänglichen Gütern zu kommen. Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most. Dafür setzte sie alles aufs Spiel. Ihre Ehe, ihre Kinder, ein geregeltes Familienleben und vieles andere mehr. Und Israel? Hosea heiratete eine ehemalige Prostituierte, um sie zu lieben und mit ihr Kinder zu haben. Dadurch wurde eine Unbegnadigte in den Stand einer Geliebten erhoben. Israel war, wie Gott der Herr es selber sagte, ein unscheinbares und geringes Volk. Aber dennoch erwählte er gerade dieses Volk, um es zu lieben. Dadurch wurde ein zuvor unbegnadigtes Volk in den Stand eines besonders geliebten Volkes, Gottes Eigentumvolkes, erhoben. Doch beide, sowohl Hoseas Frau als auch das Volk Israel, sehnten sich nach dem alten Leben zurück und zogen es vor, wieder auf das Niveau von Unbegnadigten herabzusteigen. Warum? Um materieller, vergänglicher Dinge willen. Welch eine Tragik, welch eine erschütternde Tatsache. Welchen Stand bekleiden die Gläubigen des Neuen Bundes? Wie ist es denn mit uns als Gläubige des Neuen Bundes, die wir durch den Opfertod des Lammes Gottes für ewig gerettet wurden? Sind nicht auch wir Menschen, die aus dem elenden Stand von Unbegnadigten in die hohe Position von Geliebten erhoben wurden? Ja, natürlich sind wir das. Wir waren nichts, ja weniger als nichts, und doch gehören wir heute zu den Geliebten. Der Ausdruck Geliebte kommt allein in den Briefen des Neuen Testamentes 29 Mal vor. Und immer sind dabei die Gläubigen des Neuen Bundes gemeint. In 1. Johannes 3, Vers 2 schreibt Johannes zum Beispiel, »Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes.« Eine herrliche Aussage, nicht wahr? Und doch waren wir vorher das Gegenteil, wie Paulus das in Römer 5, Vers 8 erklärt. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Aber, und das ist nun die alles entscheidende Frage, wie äußert sich das praktisch in unserem Leben? Wie steht es heute um uns, die wir einst nicht begnadigt waren, dann aber an irgendeinem Tag, dem Tag unserer Wiedergeburt, durch den Opfertod Jesu Geliebte des Vaters wurden? Leben wir als Geliebte des Herrn? Haben wir nichts mehr zu tun mit dem Stand eines Unbegnadigten? Leben wir wirklich gemäß unserer hohen Berufung? Was warf damals Hoseas Frau wieder auf das Niveau einer Unbegnadeten zurück? Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most. Das heißt also die ganz banalen, alltäglichen Dinge, vergängliche Freuden. Und was brachte Israel damals fast zu Fall, dass sie drauf und dran waren, nach Ägypten zurückzukehren? Die Sehnsucht nach den Fleischtöpfen, Fischen, Gurken, Melonen, dem Lauch, den Zwiebeln und dem Knoblauch. Alles vergängliche, banale Dinge. Da drängt sich die Frage auf, was bringt denn heute manchen Christen dazu, geistliche Hurerei zu treiben, von seinem Herrn abzufallen und Wege zu gehen, die nicht richtig sind? Doch sicher nicht das Verlangen, Jesus für irgendeinen anderen Heiland einzutauschen, obwohl sich heute mehr denn je sogenannte Erlöser anbieten. Nein, das beeindruckt einen wiedergeborenen Christen ganz bestimmt nicht. Auf so eine primitive Schliche fallen wir nicht herein. Aber was kann denn heute einen wiedergeborenen Christen zu Fall bringen? Was veranlasst ihn dazu, geistliche Hurerei zu treiben? Was lässt ihn von seinem Gott abfallen? Was zieht ihn von dem hohen Stand eines Geliebten auf das Niveau eines Nichtbegnadigten herunter? Antwort: Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, Most, Fleischtöpfe, Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Was bedeutet das für uns? Ich möchte vorab drei Bibelworte zitieren und dann erklären, was ich damit meine. Erstens das Wort aus Matthäus 13, Vers 22. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unbrauchbar. Zweitens das Wort aus Lukas 21, Vers 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Drittens das Wort aus 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Wir konzentrieren uns nun auf vier Ausdrücke in diesen drei Bibelworten. Erstens, Sorge um das Zeitliche. Zweitens, Betrug des Reichtums. Drittens, Nahrungssorgen. Viertens, Geschäfte des Lebensunterhalts. Erstens, die Sorge um das Zeitliche. Mein Vater, Wim Malgo, machte damals schon Bekanntschaft mit Christen, die ihm jammernd erklärten, mit wie wenig Geld sie im Monat auskommen müssten, dabei aber im Hintergrund fast ängstlich ein dickes Bankkonto hüteten. Das ist nichts anders als Sorge um das Zeitliche. Selbstverständlich muss man bisweilen sparen. Möchte man für irgendetwas oder für seine Kinder etwas auf die Seite legen? Wo es aber Ausmaße annimmt, dass man sich nur noch damit beschäftigt und es im Leben zur Hauptsache wird, dass man nur noch um das Wohl seiner Ersparnisse besorgt ist, ist man als Christ auf dem falschen Weg. Vielmehr sollten wir mithelfen, die Botschaft zu verbreiten, dass Jesus bald wiederkommt. Man sollte sich auch gut überlegen, wenn man von einem normalen Verdienst lebt, ob man, um sein Geld zu mehren, wirklich an die Börse gehen sollte. Muss man sich doch fast täglich intensiv mit diesen Dingen beschäftigen. Denn wehe, man verliert den Überblick, dann verliert man auch schnell sein Geld. Wie schnell hat man dann alles verloren? Diesbezüglich habe ich in Sprüche 23, die Verse 4 bis 5, eine interessante Aussage gefunden. Wir lesen dort: Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. Denn sicherlich schafft er sich Flügel wie ein Adler, der zum Himmel fliegt. Und in Epheser 4, Vers 20 lesen wir: Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Die Albrecht-Übersetzung sagt es sogar so: Ihr habt in Christi Schule solche Dinge nicht gelernt. Diese Aussage steht zwar in einem anderen Zusammenhang, aber trotzdem möchte ich Ihnen sagen, lassen Sie sich nicht dazu verführen, es der Welt gleichmachen zu wollen. Die Welt muss dem Geld nachjagen und sich intensiv damit beschäftigen. Aber ein Christ nicht. Es steht ganz deutlich geschrieben in 1. Timotheus 6, Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denken Sie an Hoseas Frau. Sie war derart in tiefer Sorge um das Zeitliche, in Sorge um Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most, dass sie sich selbst auf das Niveau einer Unbegnadigten begab und in Untergang und Verderben fiel. Auch in unserer Zeit lebt mancher Christ wegen seiner Sorge um das Zeitliche so, als gehöre er noch zu den Unbegnadigten. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann kehren Sie heute um. Jesus Christus möchte Sie ganz neu zu seinen Geliebten zählen. Zweitens, Betrug des Reichtums. Es gibt ein alttestamentliches Wort, das besagt Folgendes. Wir lesen es in Psalm 62, Vers 11. Nimmt das Vermögen zu, so setzet euer Vertrauen nicht darauf. Hier wird klar gesagt, dass es keine Sünde ist, reich zu sein. Die unmittelbare Gefahr besteht nur darin, dass man beginnt, sich auf den Reichtum zu verlassen. Schon mancher wiedergeborene Christ, der doch grundsätzlich zu den Geliebten des Herrn gehörte, geriet in ein völlig falsches Fahrwasser. Und warum? Weil er anfing, sich auf seinen Reichtum zu verlassen. Wer das tut, verlässt bewusst die Gnade. Das war auch der große Denkfehler von Hoseas Frau. Auch sie verließ freiwillig den geschützten Bereich der Gnade, denn sie vertraute mehr den Gütern ihrer Liebhaber als der Liebe ihres Ehemannes. Darum fiel sie aus dem hohen Stand einer Geliebten auf das tiefe Niveau einer Nichtbegnadigten. Als das Volk Israel auf seinem Auszug aus Ägypten nach den Fleischtöpfen Ägyptens schrie, buxierten sie sich selbst aus dem Kreis der Gnade und der Liebe Gottes. Denn sie vertrauten den Schätzen Ägyptens mehr als ihrem Herrn. Das war bei Mose nicht so. Wir lesen von ihm in Hebräer 11, Vers 26, dass er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Sind Sie reich? Genießen Sie es, nur hängen Sie Ihr Herz nicht daran. Drittens, Nahrungssorgen. Wenn ich diesen Ausdruck Nahrungssorgen nenne, dann denke ich nicht an reiche Menschen oder an solche, die reich werden wollen, sondern an ganz einfache Christen, die sich leider zu viel Sorgen machen über ihr Leben. Das kann auch so weit gehen, dass sie anfangen zu leben, als gehörten sie noch zu den Unbegnadigten, wo sie doch zu den Geliebten gehören. Dass Weltmenschen sich um ihr tägliches Leben sorgen, ist ziemlich normal. Aber ein Christ sollte es nicht tun. Er braucht sich nicht zu sorgen. Auch hier gilt jene Aussage aus Epheser 4, Vers 20, ihr habt in Christi Schule solche Dinge nicht gelernt. Natürlich haben wir alle unsere Schwächen auf diesem Gebiet, ich auch. Aber hat unser Heiland nicht ganz klar gesagt in Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Wenn man das Verhalten von Hoseas Frau betrachtet, stellt man fest, dass wahrscheinlich auch die Nahrungssorgen bei ihr eine Rolle spielten. Sie sorgte sich, ob sie wohl täglich genug haben würde, wenn sie bei Hosea bliebe. Und was war ihre leider falsche Schlussfolgerung? Dass sie bei Hosea zu wenig für ihren Lebensunterhalt bekommen würde. Und so sagte sie sich, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Dabei steht in Hosea 2, Vers 10 so deutlich geschrieben, sie erkannte ja nicht, dass ich, Gott, es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Dieses Wort steht hier sowohl für Hoseas Frau als auch für Israel. Hoseas Frau würde bei ihrem Mann alles reichlich bekommen, was sie zum Lebensunterhalt benötigte. Und auch Israel würde bei seinem Volk ein gesegnetes Volk sein. Aber beide glaubten es nicht, sondern dachten, sie würden es woanders besser haben. Und so verließ Hoseas Frau ihr Heim und Israel seinen Gott. Das bedeutet für uns, Wenn wir uns andauernd mit Nahrungssorgen beschäftigen, das heißt uns fast krankhaft um die täglichen Dinge sorgen, widerspiegelt unser Leben nicht mehr, dass wir Geliebte des Herrn sind. Nein, dann geben wir noch den Anschein, als ob wir noch zu den Nichtbegnadigten gehören. Und das sollte doch nicht so sein. Der Herr sorgt für uns. Denken wir nur an das Wort aus Matthäus 10, Vers 30, wo es heißt: Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Ist das nicht eine gewaltige Zusicherung? Lassen Sie uns doch in dieser Beziehung als Geliebte des Herrn leben und nicht als Unbegnadigte. Viertens, Geschäfte des Lebensunterhalts. Im Allgemeinen ist es doch so, dass die Kinder dieser Welt sozusagen Tag und Nacht arbeiten und schuften müssen, damit sie sich einen angemessenen Lebensstandard leisten können. Aber wofür dies alles? Der Prediger Salomo sagt sehr treffend in Prediger 2, die Verse 22 und 23 und in Kapitel 3, Vers 9: Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er hat unter der Sonne? Denn alle seine Lebtage hat er Schmerzen mit Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht. Das ist auch eitel. Man arbeite, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Manchmal stellt sich die Frage, ist es wirklich notwendig, noch mehr Gewinn zu erwirtschaften? Wofür arbeiten Sie Tag und Nacht? Geht das alles nicht schlussendlich zulasten Ihres geistlichen Lebens? Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat, schrieb Paulus damals dem Timotheus im 2. Brief, Kapitel 2, Vers 4. Als Kinder Gottes sind wir in erster Linie in den Kriegsdienst für den Herrn berufen worden. Das ist zuallererst die Aufgabe unseres Lebens. Leben Sie doch auch in dieser Beziehung als einer, der seinem Herrn vertraut und von ihm den Segen für alle Geschäfte des Lebensunterhalts erwartet. Denn was bleibt am Ende von all dem übrig, was man sich in mühevoller Arbeit zusammengetragen hat? Nichts. Salomo bekennt in Prediger 2, Vers 11: Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Lassen Sie uns als Geliebte und Begnadigte leben.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo hörten Sie soeben die erste Hälfte des zweiten Kapitels mit dem Thema Nicht begnadigt, aber doch geliebt. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.